Zwei Flugbegleiter stehen beieinander und sehen einen noch recht jungen Mann, der Kopfhörer trägt, das Bordprogramm verfolgt und weint. Und dann fragen sich die beiden, was macht denn der da? Wieso weint denn der? Wer ist denn das, der da weint? Und dann kommt die Kollegin dazu und sagt, was? Diesen Mann kennt ihr nicht? Das ist ein bedeutender deutscher Designer, ein bedeutender Designer in seiner Generation. Er ist doch keine 40 Jahre alt. Er hat schon so viele Preise gewonnen, unter anderem den German Design Award des Jahres 2020, aber auch den Designpreis der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2011. Und er hat aber auch am Oscar-Kleid von Annie Lennox mitgenäht, als er nämlich Praktikant war bei Stella McCartney.
Der Rat für Formgebung präsentiert den Endion-Podcast mit Jörg Thaddäus und
Sebastian Herkner.
Mit Sebastian Herkner rede ich darüber, wovor man sich fürchtet, wenn man an dem Oscar-Kleid von Annie Lennox beteiligt war, und zwar als Praktikant bei Stella McCartney. Wir reden darüber, inwiefern auch die Volkshochschule mit einer erfolgreichen Designlaufbahn zu tun haben kann und wie lange es mitunter dauert, bis eine Sache, die man selbst richtig toll findet, dass man sie richtig toll gestaltet hat, bis die dann tatsächlich auch anerkannt wird und vor allen Dingen produziert wird. Was für eine Rolle spielen wohlhabende Menschen für einen Designer und ist Design irgendwann fertig oder kann es immer noch verbessert werden? Das alles bespreche ich mit dem sehr erfolgreichen Designer Sebastian Herkner. Sebastian Herkner heißt der Mann. Herr Herkner, das weiß ich, dass Sie im Flugzeug oder dass Sie generell bei Filmen häufiger weinen müssen. Sie haben meine volle Solidarität, weil ich mich schon gefragt habe, was passiert, wenn die mich jetzt sehen oder wie verberge ich, dass die mich sehen? Wie verbergen Sie sich denn, wenn Sie im Flugzeug weinen müssen?
Ja, hallo, das ist in der Tat immer eine unangenehme Situation, vor allem wenn man direkt neben einem anderen Sitznachbarn sitzt und der dann auch fragt, was los ist. Aber
hat sich schon jemand gefragt, was
ist? Natürlich, es kommen dann auch manchmal Taschentücher, das macht es dann natürlich manchmal nicht besser, aber so ist es natürlich im Film, wenn man dann oder im Flugzeug, wenn man da 13, 16 Stunden sitzt und irgendwann arbeitet man natürlich nicht wieder und dann verfällt man den Filmen, die da auf dem kleinen Bildschirm vor einem sausen und vielleicht einem Gin Tonic und dann schaut man natürlich alle Genres durch, weil man hat ja nicht nur da so hochanspruchsvolle Filme, sondern geht es manchmal in Komödien, also man kann ja da auch manchmal weinen, ob die Handlung jetzt gut war oder schlecht, also aus verschiedenen Gründen. Und das passiert dann halt und das passiert natürlich ab und zu, weil ich natürlich normalerweise bestimmt meine 100 Flüge im Jahr habe. Mhm. Und jetzt aktuell natürlich nicht. Und aber das ist natürlich eine ganz menschliche Regung für mich und das gehört sicherlich auch stark zu meinem Beruf dazu, weil es natürlich was mit Emotionen zu tun hat.
Mich beschäftigt ja immer die Frage, wie stark durchdringt ein Beruf, speziell dann, wenn man einen so gestalterischen Beruf macht, wenn man einen Beruf macht, bei dem einem was einfallen muss. Bleiben wir mal in dieser Flugzeugsituation. Wenn Sie da im Flugzeug sitzen, gucken Sie dann Ihre Umgebung an und denken sich, ach, das hätte ich anders gemacht, das hätte ich anders gelöst mit dem Sitz, das ist nicht, ja, das ist auch nicht so schön. Also denken Sie so oder schalten Sie dann tatsächlich so wie wir anderen auch einfach ab?
Also Design ist ja etwas, das mich nonstop umgibt. Deswegen passiert es natürlich auch im Flugzeug. Also jetzt meistens fliege ich natürlich Lufthansa. Die kenne ich mittlerweile in- und auswendig. Aber wenn ich dann mit einer neuen Airline fliege, neulich war es Air India nach New Delhi, dann sind es ganz andere Farben, andere Stoffe, auch andere Qualitäten oder wie etwas verarbeitet ist. Und da setzt man sich natürlich damit auseinander. Oder funktioniert das der Bildschirm? Kann ich den Winkel anpassen? Funktioniert der Sitz? Natürlich gibt es auch Verschleißprobleme. Dann funktioniert es manchmal nicht, was dann natürlich ärgerlich ist bei dem weiten Flug. Aber Design beschäftigt mich immer, auch jetzt hier im Studio oder wenn ich unterwegs bin in der Fußgängerzone.
Wie zwangsläufig war das bei Ihnen, Designer zu werden? Weil ich weiß, dass es auch durchaus in der Luft gelegen hat, oder Sie es einfach mal gesagt haben, dass auch beispielsweise Koch denkbar gewesen wäre. Also wie sehr hat Sie das hingezogen? Woher wussten Sie, das ist das, was ich machen sollte?
Ich denke, Kreativität war schon immer klar, also als kleiner Junge schon. Und deswegen finde ich Koch auch gar nicht so schlecht, weil da geht es ja wahnsinnig um Kreativität. Vor allem, wenn man nicht nur eine Tütensuppe macht, sondern wenn man wirklich, man braucht genauso gute Zutaten, man braucht das richtige Werkzeug. Und das ist im Design genauso, wie wenn ich ein schönes Weihnachtsessen vorbereite oder für Freunde grille. Und Das ist bei Design genauso. Und Kreativität hat mich immer getrieben, als kleiner Junge schon, dass meine Mutter gesagt hat, oh, der zeichnet schon im Kindergarten irgendwie dreidimensional die Häuser. Es war anscheinend was Besonderes, ich wusste es nicht. Aber für mich hat der Begriff des Designers gefehlt immer. Also in der Schule, dann am Gymnasium in Bad Mergentheim, da waren so Schwerpunkte im Kunstleistungskurs, den ich gemacht belegt habe, mit Mathe zusammen. Ging es um Architektur, um Bildhauerei, Malerei, Fotografie, aber Design, also Produktdesign, war überhaupt kein Thema.
Das wollte ich gerade fragen, weil Bad Mergentheim ist eine Stadt, ich kann das nur so korrekt sagen, weil ich es nachgeguckt habe, im fränkischen Nordosten Baden-Württembergs. Also richtig, Würzburg ist nicht so weit, Heilbronn ist nicht so weit weg. Trotzdem würde man natürlich aus Frankfurter Sicht, aus Hamburger Sicht, aus Berliner Sicht sagen, naja, das ist schon Provinz. Würden Sie sagen, dass Sie in anderen Orten womöglich mehr auf diesen Begriff Design auch gestoßen wären?
Vielleicht, natürlich, wo ich aufgewachsen bin mit unter 30.000 Einwohnern, ist natürlich sehr ländlich. Ich selber dann nochmal in einem Dorf, Neunkirchen, mit vielleicht 800 Einwohnern, also ein Kaff, würde man sagen. Ich bin sehr bürgerlich aufgewachsen, in einer wahnsinnig tollen Familie. Wir haben nach wie vor guten Kontakt, also ich war jetzt heimlich auch am Wochenende mal dort, meine Eltern besuchen.
Heimlich müssen Sie deswegen sagen, weil wir mitten in der Zeit der Corona-Pandemie sprechen, das heißt, deswegen mussten Sie heimlich.
Genau, sonst natürlich nicht, sonst.
Im Schutze der Dunkelheit zu Mama und Papa.
Genau. Und da aufgewachsen, das war natürlich auch nochmal eine andere Zeit, also meinen ersten Computer hatte ich mehr oder weniger erst kurz vor dem Studium. Und das heißt, man ist viel draußen gewesen, man hat gewerkelt. Also bei uns ist ja auch so ein bisschen die Mentalität, schaffen, schaffe, Häusle bauen. So wurde mir das auch erzogen von meinen Eltern. Also man hat sehr, sehr viel selber gebaut, gewerkelt, war draußen, hat ein Baumhaus gebaut. Also man war immer mit den Händen am Arbeiten und selber Lösungen finden. Und ich denke, das war ein wichtiger Grundstein für mich. Und der konnte gelegt werden, weil ich da aufgewachsen bin, wo ich aufgewachsen bin. In einer großen Stadt wäre das vielleicht gar nicht möglich gewesen, weil man da eine kleine Wohnung gehabt hätte. Und aber der Designer, ich weiß nicht, das war das Programm des Bundesministeriums oder des Kultusministeriums in Baden-Württemberg, dass Design da kein Schwerpunkt war. Es war aber auch nicht im Fernsehen irgendwie ein großes Thema. Es gab Modedesign noch, dass dann mal Herr Lagerfeld bei Wetten, dass auf der berühmten Couch saß. Mhm. Aber sonst gab es da keine Schnittmenge. Das kam dann wirklich erst später durch Recherche, durch das Reisen, dass man da hinterfragt hat, ja, wer macht eigentlich diesen Stuhl? Anfangs waren es natürlich Architekten, so Anfang letzten Jahrhunderts, aber daraus hat sich dann ein eigener Beruf entwickelt, des Produktdesigners, Möbeldesigners, Designers, der also Produkte schafft. Und das musste ich aber erst herausfinden, wer beschäftigt sich damit, wo kann ich das studieren, was brauche ich dafür. Und das ist eigentlich gegen Ende des Gymnasiums, also meiner Schulzeit eigentlich erst.
Aber definiert. Weil selbst in dieser Zeit, also kurz vor dem Abitur, wissen ja viele Leute noch nicht, was sie eigentlich genau machen wollen. Da war Ihnen das aber schon klar, weil Sie mussten da ja auch einige Mühe verwenden und sich an diversen Hochschulen in Deutschland bewerben, richtig?
Richtig, ja. Es war auch mal bildende Kunst ein Thema, aber meine Mutter natürlich brotlose Kunst. Dann kam dieses Thema, okay, ist jetzt Design effektiver, weiß nicht, oder verdiene ich da mehr, wusste ich natürlich auch nicht. Ich habe dann ein bisschen recherchiert, habe einen flüchtigen Bekannten angerufen, der in Offenbach auch studiert hatte und gefragt, ja, ist das was passiert da? Also ich habe mich so ein bisschen erkundigt und dann bin ich da eigentlich los. Ich habe mich natürlich beworben, ich wurde an manchen Hochschulen genommen, an anderen nicht, abgelehnt. Und letztendlich bin ich dann in Offenbach gelandet, natürlich auch wegen der Nähe zu Frankfurt, gebe ich auch zu, weil Offenbach selber ist jetzt ja auch keine große Stadt. Und man wollte natürlich dann von dem ländlichen Leben schon eine Abwechslung haben.
Ja, wenn man mit Frankfurtern spricht, wird Offenbach immer als so eine Art Vorhölle beschrieben, wo die ganze Zeit die Flugzeuge Kerosin drüber ablassen, und zwar mit Recht. Also es ist trotzdem ja für Sie ein wichtiger Ort gewesen. Mit was bewirbt man sich da eigentlich? Sie haben gesagt, bildender Künstler. Haben Sie sich mit Zeichnungen beworben? Haben Sie sich mit Produkten beworben, die Sie oder irgendwelchen Gegenständen, die Sie selbst gestaltet hatten?
Also einmal konnte man dann bei der Volkshochschule damals so einen Mappenberatungskurs machen oder einen Mappenkurs, was ich gemacht habe, weil ich hatte ja die Erfahrung gar nicht oder so, was macht man da? Und so richtig recherchieren online zu der Zeit konnte man auch nicht dazu. Und ich habe aber keine dieser Arbeiten, ehrlich gesagt, in die Mappe gelegt und habe dann eigentlich so selber dann versucht, meine eigene Sprache zu entwickeln. Es waren Zeichnungen drin. Es waren einfache Modelle drin, von der Leuchte, von dem Stuhl, aus Pappe aus Holz, die wird fotografiert.
Das konnten Sie aber schon machen, Herr Hagner, das haben Sie schon als Abiturient vermocht, Stühle und Lampen herzustellen und zu bauen.
Ja, das kommt sicherlich aus der Erziehung, dass man selber viele Sachen gemacht hat oder man hat repariert oder man hat einen Sperrmüllfund nach Hause geschleppt und dann neu lackiert, geschliffen. Also so die handwerklichen Fähigkeiten waren da und dann musste ich mich natürlich auseinandersetzen, okay, jetzt entwerfe ich einen eigenen. Das kann ich mit heute natürlich gar nicht mehr vergleichen, aber es hat auf alle Fälle, denke ich, den Auswahlkommissionen der Hochschule gereicht, zu sehen, da ist eine künstlerische Eignung, wie man das immer nennt.
Deswegen musste ich gerade auch etwas lachen, Herr Hagner, als Sie gesagt haben, dieser Volkshochschul-Mappenkurs, weil ich meine, heute diese ganzen Namen Ihrer Kunden oder wenn man sich überlegt, dass Sie den, wenn Sie gerade gesagt haben, einen Stuhl neu bauen, Sie haben dem klassischen Kaffeehausstuhl von Tonet einen sogenannten High-Gloss-Anstrich gegeben. Also das heißt, Sie sind da wirklich in einer ganz oberen Etage unterwegs. Da kann man sich nicht vorstellen, dass Sie irgendwann mal in der Volkshochschule saßen und diesen Mappenkurs belegt haben. Oder würden Sie umgekehrt sagen, Herr Hagner, so geht's halt immer los, es kann nur so losgehen, einfach, klein?
Ich glaube, das ist ganz gut, dass es sich so entwickelt hat und ich habe damit auch überhaupt kein Problem. Ich habe jetzt an diese Anekdote lange nicht mehr gedacht, wahrscheinlich hatte ich sie vielleicht sogar verdrängt und jetzt haben sie gerade rausgekitzelt. Und ich bin ja nach wie vor auch in Offenbach, für mich war nie da irgendwie ein Grund nach Frankfurt, Berlin oder Mailand oder keine Ahnung wohin zu ziehen, weil ich mich hier wohlfühle und ich denke, weil alles gesund hier auch gewachsen ist und ich tolle Begleiter hatte über die letzten 20 Jahre, seitdem ich hier wohne.
Mittlerweile unterrichten Sie ja auch oder lehren, wie man das nennt.
Ich habe das gemacht, ja.
In der Hochschule für Gestaltung. Kommen wir mal zu diesem Praktikum, weil das halt, als jemand, der die Welt der Prominenten eine kleine Schwäche dafür hat, muss ich danach fragen, Sie haben ein Praktikum gemacht, und zwar ein einjähriges Praktikum bei der Designerin Stella McCartney, die vielen Leuten was sagen wird, weil sie ganz konsequent auf tierische Produkte verzichtet. Damit ist sie auch berühmt worden, also Kleider, die mehr oder weniger vegan sind. Wie kam denn bei Ihnen die Idee, da könnte ich ja mal fragen?
Also das war damals 2003, ich habe meinen Vordiplom-Abschluss gemacht an der Hochschule in Offenbach, habe parallel aber so ein bisschen an eigenen Textilentwürfen gearbeitet, Jacken bemalt und Ähnliches gemacht. Und Freunde von mir in London hatten die getragen. Und einer davon hat bei Stella McCartney im Verkauf, im Store gearbeitet in Soho. Und so kam dieser Kontakt zustande, dass ich dann 2 Monate später dort angefangen habe, ein Praktikum zu machen. Was auch noch am Anfang war von ihrer eigenen Karriere mit ihrer eigenen Marke. Also da gab es die eigene Marke Stella McCartney vielleicht 2 Jahre. Also es war noch ein sehr kleines, überschaubares Team. Sie, 5 Designer, 2 Praktikanten und dann noch diese Administrative.
Und wie lief das? Was haben Sie dann in Ihrem Praktikum da gemacht?
Ja, einmal war es natürlich eine wahnsinnig spannende Erfahrung. Ich habe ja damals im Gymnasium Englisch abgewählt, weil ich mir gesagt habe, ich brauche kein Englisch. Ich wollte Latein und Kunst und so machen. Latein kam damals nicht zustande, deswegen kam ich zu diesem Mathe-Leistungskurs. Und dann irgendwie durchs Studium musste man natürlich immer ein bisschen Englisch reden, auch schon im Studium. Und so habe ich natürlich gesagt, okay, ich muss das irgendwie trainieren, üben, am besten vor Ort. Und so kam ich eigentlich auf die Idee, okay, ich muss ein Praktikum da machen. Deswegen kam das ganz gut zusammen. Hatte dann die erste Woche sicherlich mein Dictionary noch neben mir am Tisch liegen, das ich dann irgendwann zur Seite geschoben habe, weil man dann wirklich im Prozess das sehr gut gelernt hat, wofür ich sehr dankbar bin. Und auch natürlich, dass meine Eltern damals das Geld aufgebracht haben, mir dort eine Miete zu finanzieren. Was natürlich auch nicht leicht ist in London, aber es war eine wahnsinnig tolle Erfahrung für mich, eine sehr spannende Zeit, natürlich mit den Celebrities, die Sie angesprochen haben, aber auf der anderen Seite natürlich eine wahnsinnig harte Arbeit von meist Montag bis Samstag oder Sonntag, von morgens um 8 bis nachts um 3.
Im Ernst? Also und ja. Was mussten Sie denn die ganze Zeit machen? Also die ganze Zeit weiter Stoffe bearbeiten, Sachen zeichnen oder was haben Sie denn die ganze Zeit?
Genau, es waren Zeichnungen, assistieren den anderen Designern in verschiedenen Bereichen von Strick bis Unterwäsche. Dann damals fing die Adidas-Kooperation auch an. Es war ein bisschen auch für die Ladeneinrichtung Sachen. Also ich habe so in verschiedenen Bereichen gearbeitet, aber auch natürlich dann Dekore oder Muster entwickelt, die später dann gedruckt oder gewebt wurden für die nächste Kollektion. Also war so ein richtig breites Arbeitsbetätigungsfeld. Und es war natürlich wahnsinnig spannend für mich, in andere, natürlich einmal in so einem Büro zu arbeiten, in andere Typologie einzutauchen, also wirklich dieses Interdisziplinäre zu leben, also nicht nur am Möbel zu arbeiten oder in Einrichtungen oder ähnliches, sondern auch am Textil und in der Mode. Und London selber natürlich auch eine wahnsinnig faszinierende Stadt ist und ich zum Teil wenig Zeit hatte, aber abends dann trotzdem auch so dieses Nightlife erleben konnte, was natürlich nochmal eine andere Dimension hatte damals zu Frankfurt.
Jetzt, waren Sie tatsächlich an dem Kleid beteiligt, das Annie Lennox zur Oscarverleihung getragen hat?
Genau, sie hatte damals einen Oscar gewonnen für den ersten Song von Herr der Ringe. Mhm. Und wir waren tatsächlich an zwei Kleidern dran, eins für Scarlett Johansson. Das wurde dann aber kurzfristig gecancelt, weil sie dann einen großen Werbevertrag mit Calvin Klein unterschrieben hat. Und das andere war, wie gesagt, für Annie Lennox, da waren wir dann auch beim Fitting, also zur Anprobe bei ihr zu Hause und mussten dort die Schuhe ausziehen, weil sie einen sehr langhaarigen, florigen Floccati auf dem Boden hatte und haben dann wirklich Maß genommen, angepasst und dann wirklich die Nächte vorher das Kleid zusammengeheftet, zusammengenäht.
Mhm.
Und dann, ist man natürlich sehr angespannt, wenn dann die Oscars und sie kommt auf die Bühne und singt und hofft, dass keine Naht aufgeht oder Ähnliches passiert.
Im Ernst, das war aber Ihre Befürchtung, dass eine Naht aufgehen könnte?
Ja, wenn man mich nähen lässt, vielleicht. Ich weiß nicht. Also es waren zum Teil handgenähte Säume. Aber davor war natürlich ein Wesentliches, es war so ein Farbverlauf von Seide, der bei einer Manufaktur um die Ecke gefärbt wurde. Und da gab es 10 verschiedene Mustertests und bis die Farbverlauf wirklich gestimmt hat. Also es war ein wahnsinniges Projekt, deswegen auch bis tief in die Nacht.
Aber wie reagiert man dann, wenn dann ein Beobachter, irgendein Journalist oder Kommentator sagt, um Gottes Willen, was hat Annie Lennox denn an?
Ja, man ist natürlich stolz, dass man da mitgewirkt hat und es sah wirklich traumhaft aus und es war natürlich toll, dass sie auch den Oscar da gewonnen hatte. Und aber in der Zeit, ich war wirklich zu dem Zeitpunkt fast eigentlich nur müde. Man hat natürlich noch diese Zeit Umstellung gehabt zu Los Angeles, zur Übertragung.
Mhm. Aber Herr Hackner, wenn Sie jetzt an diese Zeit zurückdenken in London oder die Zeit, die ja dann mitten in Ihrem Studium auch war, was haben Sie denn davon mitgenommen, wo heute auf Ihrer Liste so wahnsinnig viele angesehene Unternehmen stehen? Ich habe Tonet schon angesprochen, für Rosenthal, diese ganz charaktervollen Vasen, für die Sie haben Porzellan mehr oder weniger falten lassen. Also das kennt ja fast jeder, was Sie da mittlerweile alles schon geschaffen haben. Also was finden wir heute in den Sachen wieder? Was hat das damals für eine Rolle gespielt für das, was wir heute von Ihnen sehen können?
Ich denke, was ich da nochmal gelernt habe, das ist natürlich ein richtiges Unternehmen. Man lernt natürlich am meisten wirklich, wenn man an etwas arbeitet, mit einem Team arbeitet. An so einer Hochschule bekommt man natürlich so eine Grundbasis, aber im realen Leben lernt man natürlich am meisten. Das war bei mir so mit der Selbstständigkeit direkt nach dem Studium, aber genauso dort bei Stella McCartney. Und da lernt man natürlich einmal unter Zeitdruck zu arbeiten, zu entscheiden, gehe ich jetzt links, rechts, blau, grün, wie auch immer, im Team zu arbeiten, in einem anderen Materialien zu arbeiten, Materialien zu kombinieren. Aber was auch ganz wichtig war, denke ich, Sie hatten es anfangs gesagt, Stella McCartney hat eine Haltung entwickelt, gleich von Anfang an, die sicherlich auf die Erziehung zurückgreift von ihren Eltern, die damals ja auch schon vegan gelebt haben, ihre eigene Lebensmittelkette aufgebaut haben mit veganem Essen und das sicherlich den Kindern so beigebracht haben und mitgegeben haben. Und sie war die erste Designerin, die gesagt hat, ich verzichte auf Fell, ich verzichte auf Leder in meinen Kollektionen. Und ich denke, das ist heutzutage ganz wichtig und auch ein Alleinstellungsmerkmal, wenn man sich so eine Haltung entwickelt.
Mhm. Sie haben 2006 direkt nach Ihrem Studio, Sie haben es gerade schon angedeutet, nach Ihrem Studium Ihr eigenes Studio eröffnet. Hatten Sie da Zweifel? Waren Sie sich da sicher, dass das die richtige Entscheidung ist?
Das war immer mein Traum. Ich wollte immer selbstständig sein, auch sicherlich aus der Erfahrung mit dem Praktikum. Wenn man sieht, welche Entscheidung trifft Stella McCartney, welche Entscheidung darf das Team treffen, ist natürlich, wenn man ein Team leitet und selber der Chef ist, hat man einen ganz anderen Spielraum.
Ja, aber die Tücke dabei ist ja, dass man auch tatsächlich was zu tun haben muss. Sie waren also so selbstgewiss, dass Sie gesagt haben, ja, nee, klar, die Aufträge werden schon kommen. Hatten Sie schon welche?
Das kam langsam, aber anfangs hatte ich natürlich keine. Ich war dann Assistent an der Hochschule in Offenbach, habe unterrichtet da, habe meinen Professor assistiert und solche Sachen. Das war so mein Einkommen im Monat, dass ich dann wieder quasi von Hand in den Mund habe ich gelebt, habe dann quasi Modelle gemacht, habe dann auf diversen Jungdesigner-Plattformen ausgestellt mit dem Rat für Formgebung in Köln, in Mailand, um mich als Person bekannt zu machen, meine Designsprache, meine Produkte zu zeigen und hoffentlich in Kontakt zu kommen mit Unternehmen.
Welche Rolle, Sie haben, das, deswegen ist das mit dieser Volkshochschulmappe durchaus ein interessantes Beispiel. Welche Rolle hat öffentliche Förderung eigentlich gespielt? Also, dass Sie, fühlten Sie sich als junger Designer unterstützt oder haben Sie gedacht, naja gut, das sind so ein bisschen Brosam, das ist so Kleinkram, aber das große Ganze, das muss natürlich von mir kommen.
Nein, öffentliche Unterstützung oder vom Bund oder von der Stadt gab es immer und das ist auch wichtig, die zu nutzen, weil natürlich, wenn man sich wirklich selbstständig macht am Anfang und dann auch im Designbereich, ist es natürlich sehr kostenintensiv und es ist natürlich toll, auch Partner zu haben, die an einen glauben und einen unterstützen. Und es ist ja nicht immer nur die finanzielle Unterstützung, sondern auch ein guter Rat, weil man dabei von Bekannten oder die jetzt Freunde geworden sind. Und es gibt natürlich Unterstützung, die umsonst ist, durch den Rat für Formgebung, mit denen war ich viel damals auch schon international unterwegs, um mit denen zusammen Ausstellungen aufzubauen und dabei auch Produkte von mir zu zeigen. Aber dann gibt es natürlich auch so Plattformen wie Salone Satellite in Mailand, die wäre jetzt genau diese Woche, die Mailänder Möbelmesse, die größte Designmesse, eigentlich ein Designfestival, wo verschiedene Disziplinen mittlerweile teilnehmen. Und dort gibt es diese Plattform für junge Designer, ihr Schaffen, ihre Idee, ihre Designsprache zu präsentieren. Und das ist ein Event, das kostet zum Beispiel einiges. Es waren damals so 3.000 Euro, das habe ich mit dem Kommiliton geteilt. Ein Stand von 16 Quadratmetern, 4 auf 4 Metern. Und da hat jeder von uns beiden 3 Produkte ausgestellt. Aber selbst die Produkte mussten ja produziert werden, dafür Werkzeug gemacht werden, dann die Verschiffung, dann die Unterkunft. Also im Endeffekt kommt da eine niedrige fünfstellige Summe für uns beide, kam da zustande. Und dann steht man da natürlich in seiner Box, wie in so einem Weihnachtsmarkt quasi, mit so Gängen und da laufen dann die Leute durch und hofft, dass ein Hersteller vorbeikommt oder ein Journalist.
Und einen berühmt macht anschließend.
Genau.
Wie ist das mit Ihrem Belltable gelaufen? Also es ist ein Beistelltisch, den Sie gestellt haben, den Sie vielleicht am besten selbst beschreiben, ehe ich Ihrem wichtigen Objekt Gewalt antue, Herr Herkner, Ihr Belltable.
Der ist entstanden also für diese Jungdesignermesse in Mailand, für die Salone Satellite 2009. Da bewirbt man sich mit Projekten, die man zur Unizeit dann in dem Fall gemacht hat und eigenen, bekommt dann einen dieser Stände zugesagt. Also muss sich vorstellen, das sind 160 dieser Boxen ungefähr. Das heißt, 160 Designer oder Teams weltweit stellen da aus. Und dafür habe ich diesen Tisch entworfen und ich wollte damals nach wie vor wie heute, was eigentlich so meine Designsprache geworden ist, mit dem Handwerk zusammenzuarbeiten. Mhm. Also Handwerk kenne ich aus meiner Region, aus wo ich herkomme, aus dem Taubertal. Da sitzt zum Beispiel die Firma VS. Die haben diesen klassischen Kufenholzstuhl hergestellt für die Schule, auf den die meisten Deutschen in meinem Alter und älter definitiv saßen. Mit diesen farbigen Punkten an der Seite. Je nach Größe hatten die eine andere farbige Kodierung. Also da kannte ich das, dann natürlich Offenbach. Offenbach, als ich damals reingefahren bin, nach wie vor steht es da, Deutsche Lederstadt und Deutsche Wetterstadt. Das Wetteramt sitzt ja nach wie vor da, aber die Lederstadt hat irgendwie ja die Identität verloren, weil sehr viele dieser Ledermanufakturen, die meisten eigentlich geschlossen wurden über die letzten Jahre. Mhm. Wie aufgrund günstiger Produktion in anderen Ländern oder in Asien. Und so hat die Stadt die Identität verloren. Es gibt noch ein Museum, es gibt noch eine Messe, aber irgendwie das, was die Bewohner verbunden hat, weil jeder hatte in der Familie jemanden gehabt, der in der Industrie gearbeitet hat, ist irgendwie verloren gegangen. Und das war eigentlich so ein Weckruf für mich. Okay, fokussiere dich so auf das Handwerk, auf die Tradition, auf die Qualität und nicht wie andere Kommilitonen jetzt auf neue Materialien, Technologien und so weiter. Also das integrieren wir jetzt auch natürlich in der Arbeit, aber für mich war wirklich so ein Ausgangspunkt dieses Handwerk. Und so ist ja Belltable entstanden, also zwei echte Materialien zu kombinieren, Glas und beim ersten war es Messing, zwei traditionelle Herstellungstechniken, das Glasblasen und das Metalldrücken. Metalldrücken ist, wie man so Lampenschirme oder Kochtöpfe herstellt.
Aber dieses Glas, was den geschwungenen Fuß des Belltables ausmacht, Sie haben gerade schon gesagt, wenn man sowas herstellt, das kostet Material und Sie machen ja ein Unikat. Das haben Sie im Bayerischen Wald tatsächlich mundblasen lassen? Da würde ich jetzt erstmal annehmen, ohne es zu wissen, da würde ich annehmen, das ist spektakulär teuer.
Ja, das größte Problem war eigentlich erstmal, einen Hersteller zu finden, der das machen kann. Mhm. Also ich habe dann erstmal hier in der Region geschaut, da gibt es natürlich durch den Industriepark Höchst Glasbläser, aber die machen nur transparentes Glas und nur so Laborglaselemente. Also so jemand, der wirklich so ein größeres Teil machen kann von 40 cm Höhe in Farben, war irgendwie aussichtslos, einen zu finden. Und ich habe Glasmuseen angerufen und überall recherchiert und plötzlich kam ich dann auf diese Manufaktur Freier von Poschinger aus Frauenau und habe denen geschrieben, könnt ihr das machen? Habe ich denen 3D-Daten geschickt, also vom Computer. Haben gesagt, ja, schick uns einfach eine Zeichnung, mit den 3D-Daten können wir nichts anfangen. Und dann denke ich mir so, ja, dann studiere ich jetzt erstmal ein paar Jahre hier an der Hochschule, lerne die ganzen Computerprogramme, jetzt brauchen die nur so eine 2D-Silhouette. Aber das ist so, weil die seit 450 Jahren, also so lang alt ist das Unternehmen, sehr traditionell arbeiten. Also sie brauchen nur diesen Schnitt, die Silhouette wird ausgeschnitten aus Pappe, wird eine Form entwickelt, aus Holz getrickselt und dann fangen die an, mit Manpower diese Elemente zu produzieren. Und das ist wahnsinnig faszinierend. Das Tolle ist wirklich diese Geschichte, dieses Unternehmen, 450 Jahre und dazu noch in derselben Familie. Also es ist jetzt, glaube ich, 15. Generation.
Das ist tatsächlich erstaunlich, wenn man auf deren Seite geht und da heute anguckt, findet man erstaunlicherweise mit dem Deutschen Designpreis 2020 ausgezeichnete Gläser von Sebastian Herkner. Das heißt, sie sind zusammengeblieben.
Wir sind zusammengeblieben. Damals hatten wir uns nicht getroffen. Es ging alles über E-Mail und Telefon. Die haben mir damals diesen Fuß geblasen, haben zu mir geschickt nach Offenbach. Ich bin die Werkstatt in der Uni, habe das mit dem Messingtrichter verheiratet, verklebt, bin auf die Messe gefahren, habe den in Mailand ausgestellt. Das Wallpaper-Magazin, großes Designmagazin international, fand es eines der 10 schönsten Produkte. Aber dann fing das Problem an, einen Hersteller zu finden. Ich bin zu vielen Herstellern gegangen, die wollten das alle nicht. Das war denen alles zu, weiß ich nicht, vielleicht nostalgisch oder die Materialien waren nicht interessant. Messingglas hat keinen interessiert. Die wollten irgendwie Kunststoffe, neue Materialien, futuristic, irgendwie sowas. Aber ich habe dann über 3 Jahre gesucht und dann kam die Firma Classicon aus München, die gefragt hat, ob sie den Tisch produzieren können.
Ja. Yeah. Und das ist das die Erfüllung des Traums für einen Designer, wenn dann jemand sagt, so jetzt stelle ich's her, jetzt bleibt's.
Das natürlich. Vorher war es natürlich eher ein Albtraum, weil ich wahnsinnig viel Geld in die Werkzeuge gesteckt habe für die Metallform und für die Holzform und die Prototypen. Also es war ein großes Investment. Daraus hat sich natürlich ein Traum entwickelt, eine gute Freundschaft, eine gute Beziehung zu der Firma und letztendlich auch für Poschinger ein wahnsinnig toller Auftrag, weil die Manufaktur jetzt nach wie vor täglich diesen Tisch produziert.
Mhm. Und die produzieren, wie ich schon sagte, diese Gläser auch. Sie haben gesagt, ursprünglich war das alles Telefon und E-Mail. Mittlerweile müsste das aber anders gewesen sein, weil sonst hätten sie ja nicht mit denen zusammen da so eine ganze Sektgläser, Saftgläser, alles genau. Dabei. Das hätten sie ja sonst so nicht machen können. Die haben ihnen auch dann total vertraut.
Genau, und ich bin jetzt einmal im Jahr bin ich dort vor Ort. Wir sehen uns auch sonst mal in München oder in Berlin. Und es ist natürlich wichtig, als Designer vor Ort zu sein, in der Werkstatt zu sein und die Personen zu treffen, die wirklich die Arbeit machen. Der Designer hat meistens die große Bühne, dann der Firmenchef noch. Aber die großen Helden sind eigentlich wirklich die Handwerker, die da morgens um 5 aufstehen, dann dastehen und im Sommer, wenn es bei uns jetzt 30 Grad außen hat, hat es da drin 50 Grad, da wirklich arbeiten. Und diese Elemente blasen und wirklich meine Vision in die Realität umsetzen. Und auch noch an dieses Material glauben und an diesen Beruf glauben. Ich denke, das ist ja heutzutage auch oft ein Problem, eine junge Generation für ein Handwerk zu begeistern. Mhm. Und das funktioniert bei Poschinger. Da wurden jetzt gerade 2 junge Herren angestellt in den frühen 20ern, die in Limburg gelernt haben an der Glasmacherschule und in Zwiesel und jetzt dort ihren Traum verwirklichen. Und das ist ganz wichtig, dass man einen Traum hat und an etwas glaubt und diese Leidenschaft hat und diesen Schweiß da reinsteckt und die Power da reinsteckt, ja.
Jetzt haben Sie, wie ich schon angesprochen habe, diesen Kaffeehausklassiker von Tonet auch, ja, wie man sagen, veredelt. Sie haben ihn anders, vor allen Dingen auch anders lackiert. Bedeutet das im Umkehrschluss, Herr Hackner, dass Design nie fertig ist? Weil man könnte ja eigentlich sagen, Leute, das ist ein Klassiker, der ist so, wie er ist, perfekt, da fummelt keiner mehr dran rum.
Ja, Tonet kam ja auf mich zu. Also ich kannte Tonet schon vom Studium, da ist man mit der Möbelprofessorin sind wir da hochgefahren, haben das Werk besichtigt. Das fand ich natürlich wahnsinnig faszinierend, diese Geschichte. Die wurden jetzt ja auch gerade erst 200 Jahre alt, was im Kontrast zu Poschinger natürlich nur die Hälfte ist. Aber es ist natürlich ein wahnsinnig etabliertes, weltbekanntes deutsches Unternehmen. Und nicht viele sind 200 Jahre alt. Und die stetig im Design Pioniergeist hatten mit dem Bauhaus, vorher mit diesem Buchholz gebogenen Kaffeehausstuhl, dem Wiener Kaffeehausstuhl, wie man so kennt. Und sie wollten eine Neuinterpretation von diesem Frankfurter Stuhl. Und das ist natürlich wahnsinnig spannend, als Offenbacher den Frankfurter Stuhl neu zu interpretieren. Mhm. Und ich wollte den aber nicht ganz so robust, geradlinig, sondern er sollte eine gewisse Eleganz haben. Das ist einmal durch die Form entstanden, dass wir feine Kanten gesetzt haben für Licht und Schatten. Aber auch diese Übertreibung vielleicht auch durch diese hochglänzende Lackoberfläche, die komplett neu ist in diesem Programm. Und da musste ich auch mit Tonet diskutieren, weil es nicht in deren Farbkoffer war, in ihrer Farbwelt, in ihrer Vorstellung. Und da musste ich mich dann auch wirklich durchsetzen und habe gesagt, nee, wir machen diesen Schritt jetzt. Lack ist jetzt auch nichts Neues im Möbeldesign. Das hatten wir in den 20ern. Eileen Gray hat es genutzt. Aber man kennt es auch, diese Lackschüsseln aus Japan oder China, dieses Hochglanzlack. Und ich wollte das unbedingt als Neuheit auf diesen Stuhl überziehen, weil das da komplett was anderes ist und dem noch eine gewisse Eleganz dadurch verleiht. Und das haben wir dann gemacht und ich durfte eine Farbe aussuchen, es war so ein dunkelblau, das haben wir dann in Köln auf der Messe präsentiert. Und die Presse hat es geliebt, aber auch der Handel. Letztendlich durfte ich dann über ein Jahr lang noch 5 weitere Farben hinzugeben, sodass jetzt eine wunderschöne Farbreihe entstanden ist mit diesen Hochglanzfarben.
Wenn Sie jetzt sagen, wir mussten diskutieren, ich musste mich durchsetzen, das heißt, es stand aber auch, es wäre auch möglich gewesen, dass die Firma sagt, nee, kommt nicht in Frage. Also das haben Sie auch für möglich halten müssen.
Natürlich. Also man muss natürlich diskutieren, man muss sich reiben, man muss, es gibt Hoch und Runter, es gibt manchmal auch Sachen, wo ich dann klein beigeben muss, weil es vielleicht nicht geht, wie meine Idee war, weil es vielleicht aus praktischen oder technischen oder produzierbaren Gründen nicht funktioniert.
Rosenthal, so ein anderes Traditionsunternehmen, Herr Hackner, also die Porzellan herstellen, da haben Sie so ganz wilde Faltkonstruktionen bei den Vasen, die unter Ihrem Namen laufen, gestaltet. War das auch hat das auch Diskussionsbedarf gegeben oder war das eher so, dass die Leute gesagt haben, ja mein Gott, wir müssen uns keinen jungen Designer holen, der die ganzen Preise gewonnen hat, wenn wir ihm dann reinquatschen?
Ja, da hatte ich ja noch gar nicht so viel Preise, ist auch schon eine Weile her. Das war, ich denke, oft ist es wirklich so die Idee und man muss die Person auf der anderen Seite überzeugen davon. Und da war es auch gar kein großes 3D-Rendering, also eine realistische Visualisierung des Entwurfes, sondern es war nur so ein Ansatz. Ich war, dieses Blisé oben, dieses goldene, gefaltete Trichter von der Blumenvase kommt ja eigentlich von einer Aluminiumfolie, die wir alle kennen, von einem Schwarzwälder Bier, von diesem Rotkäppchenbier. Die haben immer oben diese goldene Folie dran. Und die hatte ich einmal, die dreht man immer so ab und dann habe ich sie in die Hosentasche gesteckt und am nächsten Tag habe ich die so rausgeholt und so ist es eigentlich entstanden mit diesem goldenen, geknitterten Oberteil bei der Vase. Also war eigentlich so eine Übersetzung von diesem Fund aus meiner Hosentasche und das habe ich denen dann genauso auch kommuniziert, was ich da vorhabe, mal Porzellan anders zu denken, weil sonst ja wirklich was sehr organisch geformtes, zerbrechliches ist, aber ich wollte es fast sehr präzise und konstruktiv aufbauen.
Ich weiß, Herr Hackner, dass Sie gerne grillen. Und da habe ich habe mir überlegt, okay, was kann ein Designer auch nicht wirklich mehr designen? Und da dachte ich ja, ein Grill. Das kann man wahrscheinlich nicht mehr, weil ein Grill, da ist die Hitzequelle, der Rost drüber. Das ganze Prinzip gibt im Prinzip die Form vor, oder nicht?
Mag so sein, aber ich denke, man kann immer noch Produkte verbessern und auch den Grill oder unser Kochen an sich hat sich natürlich verändert und das bezieht sich natürlich meistens auf den Innenbereich, auf unsere Kochinsel. Mittlerweile verändert sich aber unser Außenbereich ja bei den Möbeln stark, aber natürlich auch beim Kochen. Es gibt jetzt Outdoor-Küchen. Der Grill entwickelt sich mehr und mehr auch zur Küche. Also wir haben jetzt gerade auch einen Wok gekauft für unseren Grill, so einen schönen Gusseisen-Wok. Und da habe ich neulich eine Pastasoße gemacht und das ging wunderbar. Also es gibt immer Möglichkeiten, etwas noch mehr an unsere Lebensweise anzupassen oder zu verbessern oder effektiver zu machen.
Was haben Sie gestaltet? Da habe ich nur den Firmennamen in Ihrem Portfolio gefunden. Bei Bullajan, die stellen ja Öfen her.
Genau, wir haben zwei Öfen für Bullajan entwickelt. Genau, da gab es einen neuen Eigentümer, den ich kannte, und der hat mich dann gefragt. Da haben wir dann zwei Öfen für Bullajan mit einer sichtbaren Keramik außen, also einer Speicherkeramik entwickelt.
Aber wie muss Ihre Beziehung zu dem Produkt sein, damit Sie sagen, da werfe ich mich jetzt auch in die Aufgabe und vor allen Dingen, um dabei zu bleiben, in die anschließende Diskussion, weil ich sage, liebe Leute, bei Bullajan so und nur so sollte euer Ofen sein.
Also das Wichtigste ist ja erstmal die Beziehung zum Inhaber oder zu den Personen, die zu der Firma gehören. Die Beziehung zum Produkt entwickelt sich dann im Prozess. Und es gibt viele tolle Firmen, die sind wahnsinnig attraktiv für mich als Designer, auch für andere Designer. Aber wenn ich den Kopf der Firma nicht riechen kann oder ich komme mit der Person nicht klar, brauche ich nichts mit denen arbeiten, weil Design, das geht nur über eine Beziehung. Also man muss wirklich eng miteinander arbeiten, man muss streiten können, man muss entwickeln können, man muss sich auch manchmal aus dem Weg gehen. Und so ein Prozess ist ja man nicht in einem halben Jahr gemacht, sondern sowas geht auch mal 3-4 Jahre an einem Produkt. Und deswegen muss man wirklich ein Vertrauen gegenüber auch haben und einen Respekt füreinander. Und deswegen ist für mich immer ganz wichtig, wenn ich ein Projekt anfange, ich fahre zu der Firma hin, egal wo die ist. Ich treffe die, ich schaue hinter die Kulissen, ich gehe ins Archiv, ich möchte eine Diskussion und ich möchte sehen, ob die Person, der ich gegenüber sitze, auch eine Vision hat für das Unternehmen. Oder wollen die jetzt nur meinen Namen und ein neues Produkt für Marketing, für die nächste Presse, für die nächste Messe und das war's. Und mit dem Produkt passiert danach vielleicht gar nichts. Und es wird nicht so gepusht, weil wir haben ja genug Klassiker, die bringen unser Geld. Das heißt, ich brauche jemanden, der wirklich verantwortungsvoll mit seiner Firma, aber auch mit mir umgeht und mit dem ich wirklich an einer Idee und einer Vision arbeiten kann. Und dann, wenn ich diese Gemeinsamkeit gefunden habe und ein Verständnis und eine zwischenmenschliche Beziehung so ein bisschen anfängt zu wachsen, dann spricht man natürlich über das Produkt und dann fängt man an einen Entwurf zu arbeiten und dann teilt man die Idee, die Skizze und dann fängt dieses Ping-Pong-Spiel an.
Aber alles, was Sie jetzt beschreiben, Herr Hagner, ist dafür, dass Sie ein so junger Mann dann ja letztendlich noch sind, klingt alles wahnsinnig analog. Also Sie mögen das Handwerk, Sie finden die Firma im Bayerischen Wald, die seit 450 Jahren Glas macht, faszinierend. Sie arbeiten mit Öfen, Sie sagen, ich fahre hin, ich führe das persönliche Gespräch. Welche Rolle spielt denn die Digitalität in Ihrer Arbeit?
Also sie spielt natürlich eine elementare, große Rolle im Büro. Also mit meinem Team, da stehen die Computer, wir bauen dreidimensional, dann natürlich nutzen wir Skype und Ähnliches und mailen natürlich wie wild hin und her. Aber natürlich als Designer geht es um die Sinne und die Sinne sind nicht nur irgendwas auf dem Bildschirm zu sehen, sondern ich muss etwas fassen, ich muss etwas riechen, ich muss vielleicht auch etwas schmecken können. Und das ist natürlich wahnsinnig wichtig. Und ich kann natürlich einen wunderschönen Stuhl am Computer entwerfen, ich drehe den da und kann den visuell rendern und dreidimensional darstellen und Filmchen machen und das verschicken. Aber letztendlich brauche ich den Stuhl natürlich in echt, um den Winkel zu testen, die Größe, die Proportion zu testen. Ich lege mal ein Stück Stoff drauf und furniere und kombiniere Materialien. Das muss alles in echt stattfinden.
Jetzt haben Sie 2014, 2015 zusammen mit afrikanischen und europäischen Künstlern an dem Projekt Basket Case teilgenommen. Inwieweit ist Ihnen denn dabei aufgefallen, dass Sie nun mal ein deutscher Designer sind? Weil ich meine, deutsches Design genießt ja durchaus ein internationales Renommee. Also inwieweit ist das aufgefallen in dieser Gruppe?
Also es war eine wahnsinnige Erfahrung, die viel zu lange schon wieder her ist. Es war erstmal mein erstes Mal in Afrika, was eine wahnsinnig tolle Erfahrung war. Ich bin nach Simbabwe geflogen, damals noch unter Herrscher von Mugabe, in Harare gelandet und dann ist man einfach mal 24 Stunden Schotterpiste gefahren nach Binga in den Norden, an den Lake Karibe, Grenze zu Sambia. Also in der Nähe sind auch die Victoria-Fälle und da merkt man erstmal, okay, es ist natürlich ein komplett anderes Land, ein anderes Leben, eine andere Infrastruktur, Aber ein Land, das auch wahnsinnig gebeutelt ist durch die Politik von Mugabe. Also früher war das natürlich eine große Destination für Tourismus. Mittlerweile die Grand Hotels an der Victoria-Film waren komplett zusammengebrochen. Die Touristen flogen nur noch ein Tag, ist wahrscheinlich leider nach wie vor so, nur noch ein Tag rein, machen ihre Fotos vom Wasserfall und fliegen wieder raus nach Südafrika. Und da war ich in Binga und das ist ein kleiner Ort und da gibt es so eine Kommune von Korbflechtern und da arbeiten an 5000 Frauen für diese Kommune und für dieses Handels, ja, für diese kleine Handelsgemeinschaft. Da sind 2, 3 Männer, die sammeln dann die Körbe ein und die verkaufen die dann weiter auf lokalen Märkten oder exportieren die auch so nach Südafrika. Mhm. Und es wurden 20 Frauen eingeladen aus dieser Region, die zum Teil über 200 Kilometer ankamen. Also es ist ein wahnsinns großer Bereich, wo die arbeiten. Und die Frauen, die flechten Körbe, wenn sie gerade noch Zeit haben, weil sie kümmern sich natürlich um den Haushalt, um die Kindererziehung und so. Also ein wahnsinnig Arbeit, was die Frauen da haben, aber trotzdem eine wahnsinnige Zufriedenheit und trotzdem Gelassenheit. Also die kamen zum Teil mit ihren Kindern beziehungsweise mit den Enkeln an und wir mussten uns dann natürlich erstmal beschnuppern und kennenlernen und wir saßen auf dem Boden und Englisch, das ging ganz gut auch mit der Kommunikation und haben uns dann mit dem Thema befasst. Und ich hatte, wie gesagt, das mache ich meistens nicht, ich habe nicht recherchiert über das Land oder Ähnliches, ich möchte wirklich meine Eindrücke dort sammeln und daraus meine Inspiration finden. Und jetzt machen die immer Körbe aus natürlichem Schilf, das sammeln die an dem See, schneiden es in gerade Streifen, in weiß und in braun und flechten dann Körbe, die weiß oder braun sind. Haben aber diese wahnsinnig bunten Kleider an, die man so kennt. Mhm. Und habe mich dann so gefragt, warum sind die Körbe nicht einfach bunt? Und da war ich natürlich super naiv, weil erstens, es gibt keinen Baumarkt und zweitens, die leben von ein paar Dollar im Monat. Mhm. Und das Geld nutzen sie, um ein Kind auf die Schule zu schicken, damit es Englisch lernen kann oder für Medizin oder 20 Kilo Reis die Woche. Also es war ein Leben da, die 2 Wochen ohne Strom und ohne Wasser. Also sehr autark, aber wahnsinnig zufrieden und wahnsinnig harmonisch. Also wirklich verschiedene Generationen, wir haben da zusammengearbeitet, es wurde gesungen, es wurde getanzt. Es war eine Zeit, 2 Wochen vorher war ich in Mailand auf dieser großen Premium-Möbelmesse mit Party und Champagner und Trubel und Internationalität und dann war ich da in diesem Busch gesessen und habe eine wahnsinnige Zufriedenheit, Gelassenheit erlebt, die wir zum Teil gar nicht mehr so kennen. Und auch Zufriedenheit, obwohl sie für mich eigentlich nichts haben und scheinbar produkttechnisch arm sind, aber trotzdem waren sie zufrieden sind und die waren so dankbar, dass ich gekommen bin, aber ich war viel dankbarer, dass ich bei denen sein durfte, diese Körper zu entwickeln. Aber zurück zu dem Thema mit den Farben. Also Baumarkt gibt's nicht, Geld gibt's nicht. Und letztendlich kam ich dann auf die Idee, und das ist sicherlich die Aufgabe oft eines Designers auch, vielleicht zu improvisieren oder etwas zu entdecken. Die haben diese bunten Reissäcke oder Mehlsäcke, mit denen das Material transportiert wird. Wenn sie leer sind, werden sie entweder genutzt, um die Dächer abzudichten, ihre Holzhütten, oder sie werden verbrannt. Und wir haben diese Säcke genommen, die auch aus dem Gewebe bestehen, haben die einzelnen Fasern genommen und dann als Intervention quasi in deren anderen Körbe mit eingeflochten, um eine Farbe reinzubekommen. Also es war eine ganz kleine ja, Sache eigentlich.
Und gab das dann wieder Diskussionen mit den Einheimischen, die dann gesagt haben, das ist aber ein bisschen merkwürdig oder überzeugt uns nicht, oder waren die von Anfang an begeistert dann?
Die fanden es ganz gut. Die fanden die Lösung eigentlich ganz gut. Und im Endeffekt ist es ja auch so, man spricht ja heute bei uns oft so über Recycling, Upcycling oder solche Themen. Und das war eigentlich auch eine ganz schöne Sache, mal über Materialien, die sie so haben und sonst eigentlich wegwerfen, vielleicht anders zu nutzen.
Wie ist, Herr Hergner, Ihre Einstellung zu reichen Leuten? Weil als ich jetzt, es gibt ja diese Seite designerkaufen.de oder designerbestellen.de. Und wenn man da Ihre Sachen anguckt, das sind logischerweise eher hochpreisige Stücke, ist zumindest nichts, was man, auch die Gläser, diese tollen Gläser, die sie da im Bayerischen Wald gemacht haben, das bei Poschinger, das kostet alles natürlich Geld. Das heißt, sie brauchen ja eigentlich wohlhabende Leute, damit die wohlhabende Leute mit Geschmack, damit die sagen, ich trinke aus einem Hergner-Glas. Also wie ist Ihre Einstellung zu denen?
Ja, wohlhabend ist eigentlich auch relativ. Es gibt die Leute, die kaufen Hergner-Produkt und sparen 3 Jahre dafür. Mhm. Und die schreiben mir dann bei Instagram mal so, ja, ich wollte den Tisch immer schon seit Jahren, jetzt habe ich einen guten Job und jetzt habe ich gespart und jetzt habe ich mir den gekauft. Und das finde ich natürlich wahnsinnig toll. Das ist oft mir viel lieber als jemand, der sich einfach mal so in den Laden geht und 5 kauft, weil der eine ganz andere Wertschätzung dafür. Und ich denke, gerade jetzt auch in der Corona-Zeit müssen wir natürlich überlegen, was kaufen wir, wie kaufen wir. Vielleicht ist manchmal auch der Verzicht ganz gut, weil wir nach wie vor viel zu viel Produkte konsumieren oder falsch kaufen. Und es ist wirklich besser, wirklich gut zu kaufen, ausgewählt zu kaufen, Qualität zu kaufen. Und das ist, Qualität ist natürlich ein wahnsinnig wichtiger Parameter für meine Produkte. Auch deswegen auch wirklich mit Manufakturen zu arbeiten, weil ich denke, in handgemachten Produkten, also von diesen kleinen Firmen, von den Handwerkern, steckt eine ganz andere Qualität drin. Und man darf auch Handwerk nie mit Kunsthandwerk oder so vergleichen.
Aber jetzt, Sie haben, glaube ich, auch für Schrammbetten gearbeitet, ja, die auch nach ganz altem Muster, also unverändert eigentlich ihre Betten herstellen. Inwieweit lassen die Sie denn da überhaupt dazwischen? Weil die doch eigentlich auch argumentieren könnten, wieso, das ist doch gut, was wir machen. Deswegen halten wir doch auch dran fest, was sollen wir denn daran bitte schön verändern?
Ja, wir hatten dann zum Beispiel ein Bett gemacht, das heißt Fold, und da konnte man oder kann man den Rücken nach vorne klappen. Das heißt, man hat einen ganz anderen Sitzwinkel, weil heutzutage hat sich ja der Nutzen des Bettes dramatisch verändert, weil wir entweder Fernseh gucken im Bett oder morgens die ersten E-Mails checken auf dem Smartphone oder abends oder wir essen. Das heißt, wir sitzen manchmal in dem Bett genauso wie auf einem Sofa. Das heißt, das Kopfteil können wir jetzt nach vorne klappen bei diesem Schrammbett. Kissen dagegen und dann sitzt man genauso bequem wie auf einem Sofa. Also es sind so Beobachtungen, die man in seinem eigenen Leben macht, auch wenn ich im Hotel bin. Also im Hotel nutze ich eigentlich nie den kleinen Tisch, der in der Ecke steht, sondern ich sitze dann auf dem Bett mit dem Laptop auf dem Schoß und fange an.
Mhm. Können Sie sagen, was, weil ich meine jetzt dieser Albtraum, den Tisch, den Belltable erstmal nicht unterzubringen und dann doch unterzubringen, ist schon ein riesiger Erfolg und es ist ja mit den Erfolgen immer so weitergegangen. Ich hatte es gesagt, 2020 schon wieder der German Design Award, 2011 Designpreis der Bundesrepublik Deutschland und so weiter. Ich habe die Preise alle genannt. Was ist von diesem Hochplateau aus, Herr Hergner, Ihre Ambition?
Na, erstmal, ich bin natürlich super dankbar dafür und es ist ein wahnsinnig Privileg für mich natürlich, als Designer zu arbeiten und so reisen zu können und so die Welt zu entdecken. Und das möchte ich natürlich weitermachen mit meinem Team und wir haben wahnsinnig spannende Kunden. Also von manchen Kunden trennt man sich natürlich auch, es kommen andere dazu, so wie es auch in menschlichen Beziehungen ist. Und ich bin da dankbar und es gibt wahnsinnig viel zu tun, es kommen spannende Anfragen an, auch in komplett anderen Bereichen, von Pflasterstein jetzt diese Woche bis hin zu Sonnenbrillen, die wir ja neulich für ein Berliner Label gemacht haben. Und ich denke, das reizt mich wahnsinnig und ich kann gar nicht ans Aufhören denken. Also wie gesagt, Design gehört zu meinem Leben wahnsinnig dazu, generell Kreativität.
Und was würden Sie machen, wenn irgendwann in 20 Jahren meinetwegen ein junger Designer kommt und sagt, ja, dieser Belltable von dem Hergner, ganz gut, aber den mache ich jetzt erstmal besser. Also so ähnlich wie Sie das mit dem Frankfurter Stuhl gemacht haben, würde Sie das schmerzen?
Ich weiß gar nicht, ob ich den besser gemacht habe, den Frankfurter Stuhl. Ich habe ihn anders gemacht, ich habe ihn vielleicht zeitgemäßer gemacht. Und da gibt es vielleicht jemanden, der auch mal den Tisch neu überdenkt oder zeitgemäßer macht, dann in 20 Jahren. Und wenn man sich mit dem Produkt auseinandersetzt, ist ja okay, das ist ja keine direkte Kopie. Also es gibt natürlich auch direkte 1-zu-1-Kopien, die man dann auf Alibaba oder anderen Plattformen kaufen kann. Ich denke, sowas ist natürlich wesentlich schmerzvoller.
Was Sie noch erklären müssten, Herr Hergner, weil Sie gesagt haben, Koch ist auch so fantasievoll. Sie haben offenbar eine Schwäche für panierte Ringelbratwürste. Das müssen Sie für andere Teile Deutschlands erklären, was das ist.
Sehr gut recherchiert. Das ist so unser Traditionsessen bei meinen Eltern an Weihnachten. Also mittlerweile kommen meine Eltern auch zu mir und zu meinem Mann an Weihnachten. Dann wird es bei uns gekocht. Also es ist wirklich so ein traditionelles Essen, dass man eine grobe Bratwurst zu einer Schnecke wickelt. Sowas gibt es ab und zu noch beim Metzger in der Auslage, aber bei uns traditionell wird sie noch paniert wie ein Schnitzel.
Herr Hergner, ich wünsche Ihnen alles Gute und bedanke mich sehr, dass Sie heute Zeit für uns hatten. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
Sie hörten den Podcast von Endion, der Online-Plattform des Rat für Formgebung.